Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon Insa Wilke und ich begrüße meine Gäste, den Lyriker und heute auch Lyrikkritiker Alexandru Buluț und meinen Kollegen Michael Braun. Es geht uns um zwei Anthologien, das Jahrbuch der Lyrik 2019 und ein wirklich dickes Ding. Grand Tour, Reisen durch die junge Lyrik Europas. Auf sage und schreibe fast 600 Seiten haben die Schriftsteller und Übersetzer Federico Italiano und Jan Wagner, Dichterinnen und Dichter, Gedichte aus sehr vielen verschiedenen europäischen Ländern zusammengesammelt. Jan Wagner war ja schon im letzten Jahr beteiligt an einem fabelhaften Buch über den neuen und alten Minnesang. Jetzt schon wieder so ein irres Ding. Man könnte denken, der Mann hat mehr Hände und Gehirne als andere. Alexandru Buluț, können Sie uns dieses Buch erstmal beschreiben? Was ist das?
Ja, es ist eine spektakuläre Anthologie für meine Begriffe. Grand Tour als Titel ist ein Hinweis auf die klassischen Bildungsreisen. Die klassische Bildungsreise kennt man vielleicht von Goethe. Gedichte, die es in die Anthologie hineingeschafft haben, beschränken sich nicht nur auf den geografischen Gebiet der Europäischen Union, sondern auf den geografischen Gebiet des europäischen Kontinents. Es ist, wie es auch im Vorwort heißt, ein herrliches Babel. Selbst Sprachen, kleinere Sprachfamilien sind vertreten, wie Samisch oder Retro-Romanisch. Es sind Autoren und Autorinnen ab dem Jahrgang 67, 68. Vielleicht zuerst nur das am Anfang.
Michael Braun, Grand Tour, die Bildungsreise, die junge Adlige im späten 17. und im 18. Jahrhundert unternahmen. Das klingt ja erstmal konservativ. Herrscht denn in dieser Sammlung ein konservativer Impuls vor oder etwas ganz anderes?
Es herrscht in dieser Sammlung zweierlei vor, dass ich vielleicht sogar entgegenstrebt. Das eine ist tatsächlich erstmal ein konservativer Impuls, in dem nämlich ohne große normative Vorgaben ein panoramatischer Blick durch Europa, und Europa heißt in dem Fall Island im Norden bis Nahe Osten Israel und bis in den anderen Osten Russland hinein ein panoramatischer Blick gewagt wird, allerdings ohne jegliche poetologische Unterfütterung. Das kann ich mal gleich am Anfang dazu sagen. Mein erster Eindruck war, meine Güte, hier ist mit der Wucht eines Gesetzeswerks eine riesige Anthologie über uns gekommen, die sicherlich auch einen Rekord vermelden darf. Ich kenne keine Anthologie über Lyrik, die etwa 450 Autorinnen und Autoren auf einen Schlag versammelt. Und das ist natürlich erstmal eine starke Ansage. Das ist ein Buch, das uns nicht wenige Wochen beschäftigen wird. Das wird uns sicherlich mehrere Jahre beschäftigen. Und vielleicht als wichtigsten Vorzug dieser Anthologie darf man hier doch auch sagen, der allergrößte Teil der Autorinnen und Autoren aus 49 Sprachen, der allergrößte Teil dieser Gedichte sind noch nie zuvor auf Deutsch zugänglich gewesen. Das ist eine Leistung, die keine andere Anthologie zur internationalen Lyrik vorweisen kann. Ich habe auch einige Einwände, darauf kommen wir noch.
Auf die sind wir gespannt, aber erst nochmal die Frage, Alexandru Buluț, ergibt sich denn daraus, aus dieser Stimmenskulptur, doch irgendwie etwas wie ein Porträt Europas in Form von Lyrik? Kann man da Umrisse erkennen?
Im Vorwort heißt es, es sei ein Europa der Lyrik. Und ich bin mit dieser Formulierung einverstanden, insofern als es die verschiedenen Stimmen aus allen Gebieten von Albanien bis Zypern dokumentiert. Die Anthologie hat einen Dokumentationscharakter. Und ich würde Michael Braun widersprechen. Ich glaube schon, dass man Poetologien ausmachen kann, Gesetzmäßigkeiten, Binnengesetzmäßigkeiten innerhalb der Anthologie, wenn man sie unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel, wenn man sagt Ordnung und Unordnung, Revolution, Bürgerlichkeit. Gibt es diese Aspekte und kommen sie vielleicht vermehrt vor? Ich würde behaupten, ja, man findet sie zum Beispiel bei Alice Steger, bei Vincente Luis Mora. Gerade dieses Gedicht Meditationen über das Glas von Vincente Luis Mora. Es ist eine Ausführung über die verschiedenen Wahrnehmungen durch das Glas, durch die Doppelbrechungen, auch die Doppelbrechung des Subjekts. Insofern würde ich dort eben widersprechen. Es gibt diese Poetologien.
Ja, da darf ich vielleicht gleich mal anfügen. Das war vielleicht jetzt ein Missverständnis. Ich sprach natürlich von der Arbeit der beiden Herausgeber, von den Setzungen der beiden Herausgeber. Ich habe natürlich zum Vergleich andere Anthologien im Kopf. Vor einem Vierteljahrhundert zum Beispiel ist etwas erschienen, das ja vergleichbar ist mit dieser Anthologie. Das hieß damals Atlas der neuen Poesie, herausgegeben von Joachim Sartorius. Die Gedichte waren in sogenannten Mappen gesammelt. Das Navigationssystem waren die Längengrade, denen der Herausgeber gefolgt ist bei der Zusammenstellung. Und da darf man ja auch sagen, das ist vielleicht für mich schon ein gewisser Nachteil bei dieser Anthologie, die ich vielleicht als Nachschlagewerk, als riesige Schatztruhe sehe. Aber ein gewisser Nachteil oder gewisse Unzufriedenheit kommt in mir auf, dass für mich ein verlässliches Navigationssystem, das uns durch diese 450 Autoren mit ihren Gedichten führt, eigentlich fehlt. Wir haben 7 große Reisen, die hier versammelt sind. Ich muss gestehen, das Ordnungsprinzip dieser Reisen ist mir entgangen. Ja? Ich weiß nicht, nach welchen Gesetzen diese Reisen aufeinander folgen.
Aber ist das nicht Absicht? Weil ich sprach vorhin vom konservativen Impuls. Und man kann ja auch kritisieren, dass hier nach Ländern, nach Nationen, nach Sprachen dann doch irgendwie geordnet wird, sie zumindest so benannt werden. Und die Art der Reisen, die ziemlich kreuz und quer gehen, also die dritte Reise zum Beispiel England, Israel, Dänemark, Österreich, Kroatien, Luxemburg, Russland, denen sind ja immer so kleine Vorworte vorangestellt. Und das Vorwort der dritten Reise beginnt mit: Achten Sie auf der folgenden Reise auf Eulen. Zählen Sie sie, es könnte ein unerwarteter Gewinn herausspringen. Das heißt, ja, das hat was ganz toll Spielerisches. Und ich habe sofort das Gefühl, alle Ordnungsversuche werden dadurch unterlaufen und man atmet freie Luft.
Nein, da möchte ich auch mal widersprechen dürfen. Das hat was Spielerisches, das ist richtig. Aber es hat auch etwas Willkürliches, wenn man diese Vortexte, diese Paratexte zu den Gedichten, die dann folgen, das ist ja im Grunde nichts anderes als eine kleine assoziative Verknüpfung von Motiven der Gedichte, die dann folgen. Das hat als Navigationssystem eigentlich keine Bedeutung.
Haben Sie auch das Bedürfnis, navigiert zu werden, Alexandre Boulez?
Seltsamerweise bei dieser Anthologie nicht, weil das einem Ordnungsprinzip der Anthologie entspricht. Also es geht hier nicht um eine lineare Reise, ich buche einen Flug und fliege nach Zypern, sondern ich kann genau diese Zickzack-Bewegung auch innerhalb der Anthologie mitmachen. Wie gesagt, die Anthologie hat für mich einen Dokumentationscharakter, das heißt aber auch einen Archivcharakter. Und das erfordert nicht so sehr dieses Ordnungsprinzip, das für dich, Michael, so wichtig sei.
Ja, trotzdem, ich verlange schon Grundlinien, an denen man entlang quasi Tendenzen, man muss ja noch dazu sagen, es handelt sich ja um die sogenannte junge Lyrik Europas. Auch das ist natürlich, Alexandre Boulez hat es erwähnt, Jahrgang 1967, 68, älter darf man nicht sein. Das Positive dabei ist, wenn man 50 Jahre alt ist, ist man auch noch ein junger Lyriker, das ist gut und schön. Aber auch da erschließt sich mir nicht ganz, wieso das als Ordnungsprinzip gelten soll. Also was für mich viel interessanter war, bei dem ersten und zweiten Durchgang durch diese Anthologie, der natürlich bei weitem nicht ausreicht, das wird mich noch Monate beschäftigen, dieses Buch. Was mir aber besonders auffiel, Sie können mir da gerne widersprechen, war, sehr stark gibt es hier eine Fokussierung auf das Erzählerische, auf den Erlebnisaugenblick, der scharfkantig herausgeschnitten wird aus der ästhetischen Erfahrung. Was wir hier kaum finden oder gar nicht, sind experimentelle, sprachforscherische Gedichte. Tatsächlich hat das Narrative in dieser riesigen Anthologie, das steht hier ganz eindeutig im Vordergrund, ohne dass es die Herausgeber quasi als ihr Ordnungsprinzip formuliert haben.
Okay, ich lasse mich darauf ein, auf dieses Argument des Mangels an Ordnungsprinzipien. Ich würde behaupten, die Tatsache, dass hier Autoren und Autorinnen es ins Buch schaffen, die ab 67 und 68 auf der Welt sind, heißt für mich, hier wird eine Art Sprechen promoviert, das enthemmter ist als sonst. Das sind Autoren und Autorinnen, die in den 70ern aufgewachsen sind. Autoren und Autorinnen, denen eine Bahn vorgezeichnet wurde ab 68. Das ist ja ein zentrales Jahr auch der Weltgeschichte. Das heißt, das sind Autoren und Autorinnen, die zur Zeit der Wende, es kommt ständig das Wort Revolution vor, etwa 20 bis 23 Jahre alt sind. Sie sehen diese historischen Zeiten, die, ja, ich gebe dir recht, narrativ dargestellt werden, mit anderen Augen. Es ist ein enthemmteres Sprechen über die Geschichte und das sehe ich als sehr positiv für diese Anthologie.
Und jetzt hätte ich gern ein Beispiel, dass wir mal einen Text hören, der dafür steht, was Sie gerade beschrieben haben.
Ein sehr stark eben zeitgeschichtlicher Hintergrund und ein sehr intensives Gedicht, das ich da zum Beispiel gefunden habe, stammt von einem ukrainischen Autor, Seri Jadan, der auch schon in Deutschland Prosabücher veröffentlicht hat. Und eins der intensivsten Gedichte, auf die ich schon bei der ersten Lektüre in dieser Anthologie gestoßen bin, macht so eine Art Inventur dessen, was Menschen, die auf der Flucht sind, die auf die Flucht sich begeben müssen, an Existenz ihrem Leben noch mitnehmen können. Seri Jadan: Nimm die wichtigsten Dinge, die Briefe zum Beispiel. Nimm die leichten Sachen, die wiegen nicht viel. Nimm die heiligen Bilder, das Silberbesteck. Nimm die Kreuze, den Goldkram, wir gehen weg. Nimm ein bisschen Gemüse und vom Brot ein Stück. Wir kommen nie wieder hierher zurück. Wir werden die Städte nicht wiedersehen. Nimm die Briefe, auch schlimme, dann lass uns gehen. Wir müssen die Nachtkioske verlassen. Die Gesichter der Freunde werden verblassen. Aus dem trockenen Brunnen ist kein Wasser zu ziehen. Wir zwei sind Flüchtlinge. Nachts müssen wir fliehen. Als sehr eindringlicher Text, weil ich die ersten drei Strophen jetzt vorgetragen habe.
Und Sie haben schön veranschaulicht, auch was Sie mit Narrativ meinen. Das wird an diesem Gedicht sehr deutlich. Dieses ganze Buch ist ja in Auftrag gegeben worden von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Jahr der Europawahl, das muss man auch einmal sagen. Es wird also automatisch durch den Kontext auch ein politisches Buch. Und wie man das zu verstehen hat, die Hörerinnen und Hörer haben schon gemerkt, man kann sich darüber streiten. Das muss jeder selbst finden, wenn man durch dieses Buch sich führen lässt und seinen eigenen Weg findet. Auf jeden Fall eine Schatztruhe, hat Michael Braun gesagt. Eines, das man einfach im Regal stehen haben möchte. Grand Tour, Reisen durch die junge Lyrik Europas, herausgegeben von Federico Italiano und Jan Wagner. Erschienen im Hansa Verlag, 576 Seiten, 36 Euro. Nun hat einer der Herausgeber des Jahrbuchs der Lyrik 2019 das deutschsprachige Gedichte versammelt, nämlich Mirko Bonnet, der es mit Christoph Buchwald herausgegeben hat, im Nachwort den Satz gesagt: Mich kann man jagen mit politischen Gedichten. Trotzdem die Frage an Sie: Wird an dem Porträt, das mit diesen Gedichten, die hier präsentiert werden, nicht doch auch etwas Gesellschaftliches deutlich, was für dieses Jahr signifikant ist? Was würden Sie sagen?
Aber selbstverständlich. Man darf das nicht zu buchstäblich nehmen. Mit politischen Gedichten kann man mich jagen. Wenn Mirko Bonnet das sagt, dann meint er natürlich politische Gedichte, die ihre Botschaft in platter Plakativität vor sich hertragen, als Bauchladen die Botschaft mitbringen. Das kann natürlich nicht gemeint sein als politisches, ernstzunehmendes Gedicht. Es gibt hier sehr viele Gedichte, die auch ähnlich wie in der Grand Tour unsere Zeitgeschichte direkt in den Blick nehmen. In einem Uwe Kolbe-Gedicht wird klar, dass plötzlich nicht nur die deutschen Zungen sprechen, sondern ganz andere Herkunftshintergrundskulturen plötzlich den Weg des Deutschen kreuzen und sich damit überlagern. Das hat natürlich sehr viel mit Migration zu tun, mit der Vermischung der Sprachen. Dadurch zeichnet sich ja auch das deutschsprachige Gegenwartsgedicht aus, dass sehr viele Herkunftskulturen, sehr viele Sprachen sich überlagern.
Alexandru Bulut, wenn Sie ein solches Jahrbuch der Lyrik in die Hand nehmen, dann ist es ja müßig, danach zu fragen oder zu behaupten, jetzt geht der Trend zum Naturgedicht, jetzt geht er zum Liebesgedicht oder irgendwelche Trends überhaupt ausmachen zu wollen, weil die Zeiträume viel zu kurz sind. Worauf achten Sie, wenn Sie ein solches Jahrbuch lesen?
Ich achte darauf, ob der zweite Mitherausgeber, das heißt nicht der ständige Mitherausgeber. Christoph Buchwald ist der ständige Mitherausgeber. Das ist das 33. Jahrbuch und er wird vermutlich nach dem 35. Jahrbuch aufhören. Und im Nachwort wird schon die Frage aufgeworfen, wie es damit weitergeht. Aber wonach schaue ich, wenn ich eine solche Anthologie mir anschaue? Ich schaue, wie gesagt, nach der Signatur desjenigen Herausgebers, der hinzugekommen ist. Das heißt, nach der Signatur in diesem Fall von Mirko Bonnet. Mirko Bonnet ist ein Liebhaber von Liebesgedichten. In der Tat gibt es hier in diesem Jahrbuch ein Kapitel, das den Namen verdient. Es sind Liebesgedichte und ich habe keine Fremdscham, sie zu lesen. Ich lese sie sehr gerne, zum Beispiel ein Liebesgedicht von Ernest Fichtner, in dem er seinem Schreibgerät anvertraut, dass er die Geliebte liebt und wie er sie liebt. Insofern bin ich auch mit diesem Buch, mit dieser Anthologie sehr zufrieden. Ich kann sie nur empfehlen.
Es ist immer sehr interessant, wie das Profil des Jahrbuchs gebildet wird durch den jeweiligen Autor oder die Autorin, die neben Christoph Buchwald das herausgeben. Seit 33 Jahren ist ja das Jahrbuch der Lyrik eins der wichtigsten Institutionen als eine Art Seismograph dessen, was im Gegenwartsgedicht geschieht. Einmal hat Michael Lenz es so gegliedert nach Generationen. Auch das hat es schon gegeben als Gliederungsprinzip. Hier wird man nach Motiven gegliedert, Liebesgedichte in einem Kapitel versammelt oder, was sehr stark im Vordergrund steht, Naturgedichte im 7. Kapitel im Vordergrund und auch Naturmotive. Die sogenannte Schrift des Vogels ist vielleicht eins der Zentralmotive überhaupt in dieser Anthologie. Und ich schaue dann immer danach, welcher Autor ist Mitherausgeber und wie sich dessen Vorlieben in so einem Jahrbuch dann niederschlagen.
Das Schöne an Anthologien ist ja, dass sie nicht nur durch die Subjektivität ihrer Herausgeber oder Herausgeberinnen geprägt sind in der Auswahl, sondern dass man auch als Leserin da durchschlendern kann und dann bleibt man einfach irgendwo hängen und stellt fest, das ist jetzt der Text, der für mich wichtig geworden ist in diesem Buch. Alexandru Buluc, welcher ist das für Sie?
Ich habe ein kurzes Gedicht von Gisbert Amm ausgewählt. Er ist Jahrgang 1965 und lebt in Joachimsthal. Das Gedicht heißt Semper. Bier holen für den Vater, bringt Zigaretten mit, am liebsten Kabinett. Wenn's die nicht gibt, F6. Wenn sie die auch nicht haben, Semper. Ich kenne die Litanei, er sagt sie jedes Mal. Und immer hoffe ich, dass es noch Semper gibt. Den ganzen Weg entlang sage ich das fremde Wort wie einen Zauberspruch. Semper, Semper.
Wenn man am Puls der lyrischen Zeit teilhaben will, dann sollte man zum Jahrbuch der Lyrik greifen. Eine gute Sache. Herausgegeben haben es im Jahr 2019 Christoph Buchwald und Mirko Bonnet. Erschienen ist es im Schöffling Verlag. 248 Seiten, 22 Euro. Vielen Dank, Alexandru Buluc. Vielen Dank, Michael Braun, für Begeisterung und kritischen Blick. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell. Auch in Wissenschaft und Technik gibt es neue Informationen. Viel Spaß beim Lyriklesen wünscht Ihnen Insa Wilke.